Wenn wir denken, dass Penis, ein Sextoy, Finger eingeführt werden, dann sagen wir immer, ne, etwas wird reingesteckt. Aber bei einer Mütze sagen wir doch jetzt auch nicht, steck den Kopf in die Mütze. Nee, wir sagen, zieh mal die Mütze überm Kopf.
Hallo und herzlich willkommen bei Frag mal Agi, dem Podcast, bei dem mir der Sexualpädagogin Agi Malach alle Fragen rund um Sexualität, Pubertät, Identität und vielem weiteren mehr stellen könnt. Hallo Agi.
Hallo Lotte.
Geht es dir gut?
Mir geht es sehr gut. Ich habe heute frei, außer diese Podcastaufnahme, und darauf freue ich mich, weil ich dann mit dir quatschen kann.
Ja, und wir haben auch richtig schöne Fragen für heute im Gepäck. Fragen ist ein gutes Stichwort. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns neue Fragen schickt. Ihr könnt die uns über drei Wegen schicken. Also ihr könnt einmal bei Telonym ganz anonym eure Fragen stellen. Den Link dazu packen wir auch in die Shownotes. Ihr könnt uns bei Instagram auch eine Nachricht schreiben. Der Account ist frag-mal-agi oder ihr schreibt eine E-Mail, da könnt ihr zum Beispiel aber auch eine Sprachmemo mit in den Anhang packen, wenn ihr lieber sprechen als reden wollt. Bei Instagram und der E-Mail sehen wir euren Namen, aber wenn ihr den Podcast kennt, habt ihr das bestimmt auch schon mitbekommen, dass wir die Namen gar nicht veröffentlichen, also das ist genauso anonym, dann sehen nur wir den Namen. Bei Telonym sehen wir euren Namen auch nicht.
Und es kann sein, dass es Fragen sind rund um Körper, körperliche Vorgänge. Vielleicht hattet ihr ja auch irgendwie so Sexualaufklärung oder sowas in der Schule und da habt ihr irgendwas nicht verstanden oder denkt, ah, das würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr wissen, oder es geht um Gefühle, um Beziehungen, um Liebe, Schmerz oder so. Alles, was in der Pubertät passiert, was mit ja Identität zu tun hat, wer man so ist. Also all diese Fragen könnt ihr stellen. Und toll wäre auch, wenn ihr euer Alter dazu schreibt. Also euren Namen müsst ihr nicht schreiben oder ihr denkt euch einfach einen anderen aus. Aber euer Alter dazu schreiben, das wäre richtig cool.
Ich finde es lustig, dass du gerade den Bezug zur Schule hergestellt hast. Mein Gedanke war vielmehr auch zu sagen, vielleicht gibt es Menschen, die ja auch mehrere Folgen von Frag mal Agi hören. Das ist mein großer Optimismus. Und vielleicht gab es schon mal eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht, wie das, was ihr im Kopf habt. Aber so euer Leben ist bestimmt anders als das der Person, die uns gefragt hat. Und ihr sagt so, hey, ihr habt vielleicht schon mal darüber gesprochen, aber ich habe hier mal noch eine Nachfrage oder das möchte ich genauer wissen. Dann haltet euch nicht zurück. Also es gibt keinen Grund zu sagen, das letzte Mal haben sie schon irgendwie darüber gesprochen, wann die Pubertät zu Ende ist, dann frage ich jetzt nicht mehr. Vielleicht habt ihr noch eine ganz eigene Frage dazu, dann ist die genauso willkommen.
Ja, oder ihr seid ganz viel im Internet unterwegs, auf Instagram, TikTok oder sowas und habt da irgendwie ein Video gesehen, was ja so sexualitätsbezogene Themen behandelt und denkt euch, hä, aber das war so kurz, die 15 Sekunden, das habe ich irgendwie, hä, dazu habe ich noch viel mehr Fragen. Auch da stellt sie uns und wir versuchen, eine Antwort drauf zu finden.
Okay, ich würde direkt mal mit der ersten Frage anfangen, die wir für heute haben. Und die ist, wie kann ich mit meinen kontrollsüchtigen Eltern umgehen? Eine vielleicht knifflige Frage, aber vielen Dank, dass die Person, die uns zugeschickt hat.
Also knifflig, weil ich kenne ja die Eltern nicht. Und was bedeutet eigentlich Kontrolle, kontrollsüchtig? Deshalb, ich glaube, da müssen Lotte und ich jetzt so ein bisschen interpretieren. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Person mit den Eltern zusammenlebt vielleicht. Na doch, irgendwie so stelle ich mir jetzt mal vor. Und die Eltern stellen so bestimmte Regeln auf und sagen, das ist okay, das ist nicht okay, dann und dann musst du zu Hause sein, das darfst du auf keinen Fall machen oder wir müssen immer deine Hausaufgaben kontrollieren oder vielleicht ins Handy schauen oder sowas. Und das kann sich ganz schön einengend anfühlen. Ne? Kontrolle hat ja vielleicht auch was damit zu tun, dass ich mich eingeengt fühle, dass ich das Gefühl habe, jeder Schritt von mir wird beobachtet. Und ich glaube, was da auch vielleicht für ein Gefühl auftauchen könnte, ist auch sowas wie, vertrauen mir meine Eltern nicht? Denken die irgendwie, ich stelle mich richtig doof an oder so, dass die mir für alles Vorgaben machen? Und jetzt nehme ich ein bisschen die Perspektive der Eltern ein, weil ich glaube, dass Eltern oder die Erwachsenen, mit denen man zusammenlebt, vielleicht sich auch einfach Sorgen machen. Ne? Die kennen einen wahrscheinlich, seitdem man ein Baby ist, ein kleines Kind und denken, du bist ganz wertvoll und ganz toll und ich liebe dich ganz doll und ich will auf keinen Fall, dass dir was passiert und ich wünsche mir nur das Beste für dich. Und dann kann es sein, dass sie aus dieser Sorge heraus auch bestimmte Regeln aufstellen oder Dinge kontrollieren, wo sie denken, oh, das ist ganz besonders wichtig, das wird vielleicht mein Kind schützen. Und dann sind irgendwie ganz schön viele Gefühle im Spiel, wie ich gerade merke.
Mhm. Du hast auch gerade das schon angeschnitten mit, ne, vertrauen meine Eltern mir nicht. Ich glaube, was ganz häufig auch eine Rolle spielt neben dieser Frage, ist vielleicht auch so eine Wut als Gefühl und so ein Genervtsein, dass vielleicht Freundinnen mehr dürfen, nicht so sehr unter Kontrolle stehen wie man selbst und man so super genervt ist, weil vielleicht darf ich nicht so lange raus wie all die anderen Menschen in meinem Umfeld. Vielleicht muss ich irgendwie immer Rapport leisten, wo ich gerade bin, wann ich nach Hause komme. Und dann ist ja auch so mit Gleichaltrigen so Diskussionen, gehen wir heute Abend, keine Ahnung, in Berlin war die letzten 4 Wochen Rummel. Ich bin extrem großer Rummel-Fan. Gehen wir heute Abend auf den Rummel, deswegen mein Beispiel. Ja, aber ich darf nur bis 9 und alle anderen dürfen vielleicht irgendwie bis 10 bleiben. Dann ist das schon auch richtig doof, dass man irgendwie als Einzige eher gehen muss als alle anderen, weil irgendwie zu Hause die Eltern sagen, du musst aber zu einer bestimmten Uhrzeit hier sein. Ja, da kommen, glaube ich, richtig viele Gefühle zusammen auf beiden Seiten.
Und ich glaube, wenn wir schon das Kuddelmuddel an Gefühlen und Wünschen nicht genau durchschauen können, dann ist es ja umso wichtiger, dass die beteiligt sind, vielleicht mal drüber reden. Und vielleicht nicht in dem Moment, wie wenn ich aus der Haustür stürmen will und jemand sagt, du musst aber um 9 zu Hause sein und ich schreie zurück und sage, das ist voll gemein. Also vielleicht nicht in dem Moment, wo man sich streitet, ne, sondern vielleicht gerade eher in dem Moment, wo man denkt, ach ja, jetzt ist irgendwie cool und wir sitzen hier gemütlich zusammen oder es ist gerade irgendwie lustig, da mal ins Gespräch zu gehen und auch zu fragen, warum macht ihr das? Ne? Warum ist diese Regel für euch wichtig? Was erhofft ihr euch davon? Und auch über die eigenen Gefühle zu sprechen, ne? Zu sagen, ich fühle mich vielleicht eingeschränkt, ich fühle mich vielleicht unfair behandelt, weil bei meinen Freunden und Freundinnen ist es so. Und versuchen in einem, unaufgeregten oder nicht so aufgeladenen Moment darüber ein Gespräch anzufangen. Und es kann sein, dass das dann immer noch ein hitziges Thema wird und man streitet. Vielleicht kann man dann schon eine Regel oder so aufstellen von, hey, wahrscheinlich ist das ein Thema, wo wir uns streiten werden, weil wir haben schon vielleicht manchmal öfter drüber geredet und wir streiten. Wenn wir ganz laut werden und ganz emotional, dann gehen wir alle erstmal aus dem Zimmer und treffen uns in 10 Minuten wieder. Oder dann schreiben wir eine Liste mit, was für Themen wollten wir eigentlich noch besprechen und reden nächste Woche drüber oder so. Und ja, vielleicht, ich glaube, also mir hilft ganz oft Verständnis. So, wenn ich verstehe, warum eine andere Person so handelt, wie sie handelt, dann kann ich das eher annehmen.
Ja, und ich glaube, dann ist auch die Chance überhaupt da, um zu gucken, können wir vielleicht einen anderen Weg finden, um, also ne, jetzt nochmal von der Elternperspektive, warum gibt es eine bestimmte Uhrzeit, zu der ich zu Hause sein muss? Wir wollen nicht, dass du so lange im Dunkeln draußen rumspringst, weil wir machen uns Sorgen. Es ist eine Vermutung. Keine Ahnung, ob das bei den Eltern von der fragestellenden Person genauso ist. Aber dann zu sagen, okay, dann lass es uns doch so machen, dass ich vielleicht sogar, ich bleib mal bei diesem Beispiel von, sie sagen bis um 9 und ich möchte eigentlich bis um 10 bleiben. Und dann melde ich mich kurz um 9, sag nochmal Bescheid, wo ich unterwegs bin, sag Bescheid, dass irgendwie alles gut ist, wenn alles gut ist und ich in einer Stunde zu Hause bin. Also, dass man vielleicht nochmal sagt, vielleicht ermöglicht so eine Zwischenkommunikation mehr Sicherheit auf der Elternseite. Also, und das nur als ein Beispiel von vielen. Vielleicht ist es ja auch eher die Ebene von, oh, die wollen immer wissen, wo ich bin, wenn ich unterwegs bin. Kann man dann vielleicht auch eher feste Zeiten ausmachen, dass sie nicht irgendwie ständig zwischendrin Nachrichten schreiben oder anrufen, wie auch immer. Also was ich meine, ist so ein mit dem Verständnis oder mit dem Aussprechen von, warum macht ihr das eigentlich, kann man ja gucken, können wir vielleicht einen anderen Weg finden, damit das Gefühl dahinter vielleicht befriedigt wird. Und andersrum ja genauso. Also gerade sind wir sehr in dieser Schiene von Verständnis für die Eltern haben. Aber dann zu sagen, hey, ihr müsst aber auch meine Gefühle verstehen und ich möchte irgendwie Dinge erleben, ich möchte irgendwie ein Gefühl von Freiheit haben, ein Gefühl davon haben, dass ihr mir vertrauen könnt. Wie können wir denn hier Wege finden?
Ja, und es kann ja sein, dass uns Eltern zuhören. Ich versuche einen vorsichtigen Appell an die Erwachsenen. Ich glaube nämlich, dass von Eltern dieses Loslösen und Loslassen manchmal gar nicht so leicht ist. Ich würde immer darauf bauen, ihr habt euren Kindern, euren Jugendlichen, die mit euch zusammenleben, wahrscheinlich so viel Gutes schon mitgegeben. Die ganzen Jahre davor habt ihr eure Kinder gestärkt und bestärkt und jetzt können die auch wirklich viele Schritte schon alleine gehen. Und wahrscheinlich macht das Angst. Und wahrscheinlich ist das ein, aber was ist, wenn was passiert? Und es kann sein, dass auch mal Scheißsachen passieren und eure Kinder auch negative Gefühle haben werden und so weiter, dass sie auch Schmerz erleben werden. Und das gehört so ein bisschen zum Leben dazu. Das Gute ist, ihr könnt ja dann für sie da sein. Und ihnen genauso mit diesem Schmerz und den Enttäuschungen oder dem Stolpern und Hinfallen, was sie erleben werden, sie dann wieder damit auffangen. Und manchmal müssen Kinder und Jugendliche auch einfach Dinge mal alleine ausprobieren, ohne dass da Erwachsene drumherum schwirren. Kann manchmal schwer sein. Aber traut euren Kindern was zu, weil ich glaube, die sind nämlich verdammt cool.
Okay, dann würde ich mal von diesem Elternthema einmal weggehen. Wir haben nämlich noch eine Frage bekommen und die Person fragt uns, ob wir glauben, dass man weniger intim wird, wenn man mit dem Partner oder der Partnerin zusammenlebt und woher das kommen könnte.
Keine Ahnung. Das wollt ihr alle wahrscheinlich nicht hören, ne? Aber das kann so individuell sein, ne? Also für jede Person so unterschiedlich, dass ich das gar nicht so klar beantworten kann mit, woher kommt das, ne? Das kann man vielleicht für sich selbst ein bisschen rausfinden oder im Gespräch mit der Person, mit der man in einer Beziehung ist oder Sex hat oder so oder intim ist. Aber ich kann das, glaube ich, nicht beantworten. Aber vielleicht ist da ja auch der Blick nach vorne interessant. Also möchtest du denn mehr intim sein mit deinem Partner, deiner Partnerin? Ist das der Wunsch? Ist das der Wunsch von euch beiden? Und dann zu gucken, was könnten wir denn jetzt ändern? Weil es kann sein, dass das vielleicht alles zusammengefallen ist, ne? Dass man vorher sich viel öfter intim war, geknutscht hatte, Sex hatte und dann sind die zwei oder vielleicht sind es auch mehrere, weiß ich nicht, zusammengezogen und plötzlich hat man gar nicht mehr so oft irgendwie Sex oder so. Und es kann natürlich sein, dass das das Zusammenziehen war, dass man merkt, oh ja, da, jetzt ist irgendwie alles anders. Es kann aber auch sein, dass da Umzugsstress da war, dass jetzt viel mehr Aufgaben im Alltag da sind von Wäsche waschen und weiß nicht, kochen, putzen. Also, dass man viel mehr beschäftigt ist und gar nicht nur so, oh, wir treffen uns für ein Date, was 5 Stunden dauert und haben nur Zeit für uns und dann haben wir auch richtig Lust aufeinander, sondern dann ist da der Alltag oder vielleicht noch andere Probleme und Konflikte und die stehen so ein bisschen im Weg, um sich nahe zu sein oder näher zu kommen. Aber das kann ich gar nicht so eindeutig alles beantworten, weil ich ja nicht euch und euer Leben kenne. Aber genau, ich glaube, es wäre eine Idee, sozusagen nach vorne zu schauen und zu gucken, was soll denn da in Zukunft vielleicht anders sein? Was würden wir uns gemeinsam da wünschen und wie könnten wir das erreichen? Und es kann sein, dass es auch da gar nicht so die eine Lösung gibt, sondern es vielleicht verschiedene Ideen gibt, so wir könnten das probieren oder das oder was ist, wenn wir das ändern? Und dann heißt es ausprobieren und schauen, was klappt.
Und sich vielleicht auch gar nicht scheuen, mal verschiedene Sachen auszuprobieren. Also du hast ja gerade schon ganz, ganz viele unterschiedliche mögliche Gründe genannt, die dazu führen könnten. Und wahrscheinlich ist es auch in der Situation gar nicht so eindeutig benennbar. Was hat denn jetzt dazu geführt, dass man sich weniger nahe ist, dass man vielleicht weniger Sex miteinander hat? Aber dann zu sagen, hey, wollen wir vielleicht mal anfangen, diese eine Sache auszuprobieren und zu gucken, verändert sich was in den nächsten Wochen und Monaten, wenn wir das probieren? Und dann kann man immer noch mal neu sich hinsetzen und es angucken und sagen, hat sich was verändert? Hat sich das irgendwie zum Guten verändert? Nicht so zum Guten? Wollen wir was anderes probieren oder genauso weitermachen? Und ich bin so ein bisschen an diesem Alltagsding, was du auch angeschnitten hast, hängen geblieben. Weil ich glaube, dass das ein Faktor ist, der sich ja eigentlich mit jedem Zusammenziehen verändert. Also ob der Umzug stressig ist oder nicht. Das ist, glaube ich, von Umzug zu Umzug sehr unterschiedlich. Aber was sich auf jeden Fall verändert, wenn vorher 2 Menschen in unterschiedlichen Wohnungen gewohnt haben und jetzt zusammen wohnen, ist genau dieses Ding von jetzt geht halt auch gemeinsame Zeit, die wir in einer Wohnung sind, dafür drauf, dass die Wäsche gemacht werden muss, das Bad geputzt werden muss, was ja vorher die Menschen vorher eher für sich gemacht haben und es nicht so richtig eine Rolle spielte in der gemeinsamen Zeit. Und ich glaube, dahin zu gucken, kann sich total lohnen und zu schauen, schaffen wir es bewusst, Zeit miteinander zu verbringen und nicht einfach nur nebeneinander die eine Person wäscht Wäsche, die andere putzt das Bad. So, das ist so ein Ansatz oder ein Gedanke von mir.
Und die Frage war ja, wird man vielleicht weniger intim, wenn man mit der Person zusammenlebt und woher kommt es? Wenn ihr jetzt feststellt, ah ja, das kommt wegen dem Zusammenziehen, natürlich könnte man ja auch wieder auseinanderziehen. Ist eine Möglichkeit, aber das muss gar nicht die erste sein, die man wählt. Es kann ja auch sein, dass man sagt, wenn es natürlich die Räumlichkeiten hergeben, hey, einmal die Woche schlafen wir mal in getrennten Betten. Ich schlafe im Bett, du stehst auf dem Sofa. Weiß ich nicht, einmal die Woche schlafe ich vielleicht bei meinem besten Kumpel, meiner besten Freundin. Verändert das was, wenn wir uns dann wiedersehen? Es ist ja nicht gleich, ich wollte nur sozusagen die Panik rausnehmen von, oh nein, müssen wir jetzt wieder auseinanderziehen. Nee, es könnten ja so viele kleine Schräubchen sein, die was verändern und ja, Bewegung reinbringen.
Ich habe noch einen Aspekt, als du gerade meintest, mit wieder auseinanderziehen, weil ich weiß, dass das in der Gesellschaft nicht so ein großes Thema ist, dass auch wenn man sich noch richtig toll findet und immer noch verliebt ist und einmal zusammengezogen ist, dass es eine Option überhaupt ist, wieder auseinanderzuziehen. Das finde ich wichtig, das einmal zu betonen, dass das geht. Also, weil es wirklich sehr selten irgendwie in Geschichten vorkommt und selten erzählt wird und häufig aufgeladen ist mit, wenn wir jetzt auseinanderziehen, nachdem wir zusammen gewohnt haben, dann gehen wir komplett getrennte Wege. Das muss nicht so sein. Und also ich stimme dir total zu, Agi, dass das, glaube ich, nicht der erste Schritt ist, direkt wieder auseinanderzuziehen, wenn man merkt so, das funktioniert nicht so ganz. Aber wenn man vielleicht doch irgendwann an den Punkt kommt und sagt, ey, ich finde dich zwar immer noch super toll auf unterschiedlichen Ebenen, ich liebe dich, bin total verliebt in dich, ich möchte Sex mit dir haben, was auch immer, kann man trotzdem sagen, du bist aber, glaube ich, nicht die geeignete Person für mich, mit der ich zusammen wohnen möchte. Vielleicht möchte ich einfach alleine wohnen. Vielleicht möchte ich mit einer anderen Person zusammen wohnen, weil das besser harmoniert. Das ist okay. So, man muss nicht auf allen Ebenen matchen. So, und wenn das irgendwie auf, wir teilen uns eine Wohnung nicht matcht, muss es nicht das Ende der Beziehung bedeuten.
Lotte, haben wir noch Fragen im Gepäck?
Wir haben noch Fragen im Gepäck. Und ich würde einfach gleich mit der nächsten weitermachen. Uns hat eine Person geschrieben, mir fällt auf, dass Bottom-Shaming in meinem Umfeld sehr verbreitet ist. Ich schäme mich auch oft selbst dafür, dass ich ein Bedürfnis nach einer passiven oder submissiven Rolle beim Sex habe. Woher könnte diese Scham kommen und wie kann ich damit umgehen? Vielen Dank auch erstmal an die Person für diese Frage. Und mein Bedürfnis, bevor wir in die Beantwortung gehen, wäre vielleicht erstmal noch eine kurze Begriffsklärung. Also, was denn Bottom-Shaming ist, was Bottom bedeutet und was eine passive oder submissive Rolle beim Sex ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass einige, die uns zuhören, das vielleicht nicht wissen.
Ja, ich finde auch, das ist erstmal eine gute Idee, bestimmte Wörter zu klären, damit alle, die zuhören, auch wissen, worüber wir eigentlich reden. Wie immer, es gibt keine klare Definition und so ist es und nicht anders, aber wir können uns ja den Begriffen nähern. Also das Wort Bottom beschreibt im Wortsinn oder Übersetzung sowas wie untere oder unterste, niedrigste Position. Das könnte vielleicht damit gemeint sein, dass die Person beim Vaginal- oder beim Analverkehr den Penis oder ein Sextoy aufnimmt, sozusagen die aufnehmende Person. Und Bottom-Shaming, also das zweite Wort Shaming, bedeutet sowas wie ja, jemanden beschämen für etwas, also eher in so einem negativen Sinne, ne? So beschämen, verurteilen dafür, dass vielleicht jemand diese Rolle beim Sex einnehmen möchte oder das auch genießt. Und dann gab es noch die Wörter passiv. So passiv ist meist das Gegenteil von aktiv, also jemand, der oder eine Person, die ganz, ganz viel macht. Und passiv bedeutet dann, ich tue nichts. Möp. So, also nur um die Wörter zu klären, wir können mal drauf eingehen, ob das dann wirklich so ist beim Sex. Und submissiv, vielleicht kann man das so erklären mit dem Machtaspekt. Also manche Menschen finden das beim Sex spannend, schön, erregend, wenn irgendwie ja Macht oder Kontrolle mit im Spiel ist. Und dann ist die submissive Person eher die, die die Macht abgibt. Manche Menschen sagen unterwürfig, aber es klingt auch wieder so, als hätte man irgendwie nichts zu tun. Deshalb finde ich sowas wie Macht abgeben, hat irgendwie auch was sehr Aktives mit drin. Und ja, sich vielleicht jemanden hinzugeben und das toll findet. Das waren meine Definitionsversuche. Jetzt musst du, Lotte, sagen, ist mir das gelungen oder möchtest du es ergänzen vielleicht?
Es ist dir hervorragend gelungen. Ich hätte es nicht besser erklären können. Und du hast gerade schon diese Frage in so einem Nebensatz erwähnt. Ist man denn automatisch passiv, wenn man in der Rolle des Bottom ist, also der Person, die vaginal oder anal penetriert wird? Die Person, die uns die Frage gestellt hat, hat passiv selbst in die Frage gestellt. Also es kann sein, dass das eine eher passivere Rolle vielleicht für die Person beim Sex dazugehört, aber ich finde es ganz wichtig, auch nochmal zu betonen oder auf deine angedeutete Frage zu sagen, nur weil man die Person ist, die penetriert wird oder die vielleicht auch Macht abgibt, wenn man sich auch als submissiv beschreibt, heißt es nicht, dass man einfach super passiv da liegt und nichts zu tun hat, wie du gerade meintest, sondern Menschen, die diese Rolle beim Sex gut finden und erregend finden und es spannend finden, zum Beispiel auch Macht abzugeben, können trotzdem aktiv sein und die können relativ viel beim Sex auch machen. Das finde ich nochmal wichtig, das auseinanderzunehmen, dass das eine nicht zwingend mit dem anderen einhergehen muss.
Und eine Frage war ja auch, ne, so woher könnte denn diese Scham überhaupt kommen? Und ich glaube, dass es häufig so bestimmte Bilder gibt, wer beim Sex was zu tun hat und so, und was ist irgendwie die gute, krasse Wow-Rolle und welche Rolle ist nur so, okay, meh. Und meist wird es auch irgendwie verbunden mit Genitalien, also dass das Genital, was irgendwie eindringt, also ob es vielleicht irgendwie der Penis ist oder auch, nee, müssen nicht Genitalien sein, stelle ich gerade fest, irgendwie die Finger oder so, dass das eher was so Aktives, Starkes, Eindringendes hat und das andere mehr nur, naja, sowas, also Passives, aber im Sinne der, also dass das sozusagen abgewertet wird, dass so ein, ja, okay, man macht nichts, man hat überhaupt keine Rolle, man ist irgendwie so egal oder austauschbar. Also ich glaube, so bestimmte Bilder gibt es halt, ne? Und ich glaube, die können uns allen schaden, also egal welche Genitalien wir haben, welchen Sex wir haben, was wir gut tun. Ich glaube, dass die Druck auslösen können, ne? So wie eher dieses, okay, warum gibt es das überhaupt, dass ich dafür beschämt werde, diese Rolle oder diese Art von Sex für mich zu genießen, das folgt halt aus so komischen Bildern, die Leute haben.
Ja, und das ist, also ich habe das Gefühl, da kommen wir irgendwie auf ein sehr weites Feld, aber so, dass in der Gesellschaft ja häufig die Erzählung ist, dass aktiv immer besser ist als nicht aktiv. Das ist ja nicht nur dann ein Ding, wenn wir über Sex reden, sondern das ist irgendwie etwas, was bei allen anderen Themen auch verbreitet ist. Ich musste gerade irgendwie an so Freizeitgestaltung denken. Es kann super toll sein, einfach nur auf dem Sofa zu liegen, vielleicht ein Buch zu lesen, vielleicht irgendwas sich im Internet anzugucken. Aber gute Freizeit ist, wenn ich aktiv bin und unterwegs bin und krasse Sachen mache, so wie du es gerade auch beim Sex irgendwie beschrieben hast. Der gute Sex oder ein guter Sexpartner, Sexpartnerin ist nur so die, wow, und ich bin hier und ich mache 5 Positionswechsel und ich führe Dinge ein. Also auch so ein, das wird so kraftvoll beschrieben. Aber nur weil vielleicht mir in einer passiven, in großen Anführungsstrichen Rolle, etwas eingeführt wird, heißt das ja nicht, dass ich einfach nur da liege und nichts mache, nichts fühle, keine Regung zeige. Also erstens kann man auch in der Position aktiv sein. Und es kann ja, selbst wenn ich von außen gesehen erstmal nur da liegen würde, passiert ja trotzdem viel. Ich empfinde ganz viel. Ich spüre dadurch vielleicht besser. Ich kann meinem Gegenüber auch, weil ich besser im Spüren bin, wenn ich mehr in mich gehe, vielleicht auch besser Feedback geben. Das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht so gut an. Das könnte anders sein. Also nur weil nach draußen oder nach draußen sichtbar nicht so viel Bewegung passiert, heißt das ja nicht, dass nichts passiert. Aber es ist so, das ist beim Sex eine große Erzählung. Und bei mir ging gerade an so, das trifft aber irgendwie auch auf ganz viele andere Lebensbereiche zu.
Ja, voll. Und ich finde, es gibt ein tolles Wort, was relativ, finde ich, neu so, sagen wir mal, rumschwirrt und das noch nicht alle kennen. Das hat, soweit ich weiß, 2016 Bini Adamczak erfunden oder im Kontext Sexualität das benutzt oder vorgeschlagen als, na, wie wär's denn damit? Nämlich Zirklusion. Ich sage das nicht so häufig, ich muss das öfter üben. So ist das manchmal mit Sprache. Wenn man Wörter noch nicht so häufig gesagt hat, muss man sie üben. Zirklusion.
Zirklusion.
Genau. Und das ist der Gegenbegriff zu Penetration, weil also sie bezeichnen denselben Prozess, aber aus einer anderen Perspektive. Weil Penetration bedeutet etwas einführen, etwas reinstecken. Und Zirklusion bedeutet umschließen oder überstülpen. Und damit wird ja auch so ein bisschen dieses Verhältnis von aktiv und passiv verändert, ne? Es ist nicht nur der Blickwinkel auf, aha, etwas wird in was anderes reingeschoben, sondern aha, etwas wird, ne, umschlossen oder schiebt sich auf etwas drauf zum Beispiel, ne? Also das hat ja auch wieder was, aha, ich umschließe, ich überstülpe, hat ja irgendwie dann wieder was Aktives, ne? Und es fand ich total interessant, mir hat eine Person ein ganz wichtiges Beispiel dazu gesagt, was mir seitdem immer im Kopf ist. Und Kopf ist hier ein wichtiges Stichwort. Es geht nämlich um Kopf und Mütze. Wenn wir denken, dass Penis, ein Sextoy, Finger in Vagina oder anal eingeführt werden, dann sagen wir immer, ne, etwas wird reingeführt, reingesteckt. Aber bei einer Mütze sagen wir doch jetzt auch nicht, steck den Kopf in die Mütze. Nee, wir sagen, zieh mal die Mütze überm Kopf. Aha. So. Und ich finde dieses Bild, ich finde es erhellend, ich finde es wirklich erhellend. Wir sagen ja nicht, steck die Mütze in den Kopf, den Kopf in die Mütze, sondern die Mütze auf den Kopf. Spannend, oder?
Ich bin vollkommen fassungslos. Ihr könnt es nicht sehen, aber so, ich habe, glaube ich, eigentlich gerade mit ganz großen Augen angeguckt und mein Kopf fühlt sich an, als würde er so explodieren, weil ich denke, oh mein Gott, was für ein gutes Beispiel.
Ich war genauso freudig erregt, als ich das mit der Mütze und dem Kopf verstanden habe und war so, wow, das war wirklich, also so ein kluger Gedanke. Der hat irgendwie meinen Blick auf Sexualität auch verändert, wie Menschen vielleicht Sex haben und was bedeutet eigentlich aktiv und passiv und welche Personen es irgendwie aufnehmend, überstülpend, eindringend aufnehmen. Es ist doch interessant.
Und ich würde tatsächlich gerne noch mal so ein bisschen auf diesen letzten Teil der Frage zusammenfassend eingehen, weil in der Frage stecken, glaube ich, so zwei Ebenen. Das ist einmal diese Beschämung von außen und was wird uns erzählt? Was ist guter Sex? Wie sehen gute SexualpartnerInnen aus? Das ist das, was uns irgendwie von draußen erzählt wird. Das hört ja aber nicht auf. Es ist ja nicht so, dass wir uns das anhören und dann sagen, ja, könnt ihr irgendwie alle erzählen, aber das hat mit mir nichts zu tun. Ganz häufig ist es so, wenn man solche Erzählungen immer und immer und immer wieder hört, immer und immer wieder sieht, in Filmen, in Pornografie, dann übernimmt man die auch und dann gibt es natürlich auch so eine innere Scham so. Also es ging ja dann auch irgendwie in die Richtung, wie kann ich mit meiner Scham bezüglich dieses Themas umgehen. Und das ist meistens gar nicht so einfach, das von heute auf morgen umzudrehen. Jetzt unsere Antwort oder die Annäherung an eine Antwort gehört zu haben und sagen, alles klar, jetzt bin ich irgendwie super selbstbewusst mit dieser Rolle beim Sex und die Scham ist verflogen. Manchmal ist es ein längerer Prozess, dass man dann eine Gegenerzählung hört und die vielleicht nochmal hören muss und dann vielleicht sich nochmal ein bisschen weiter einliest, vielleicht weitere Perspektiven hören, um dann auch zu sagen, das, was ich beim Sex möchte, ist gut und ist richtig und hat ja seine Berechtigung und es ist vollkommen in Ordnung so. Also ich finde es da nochmal wichtig zu verstehen, wie so ein innerer Prozess ja auch ablaufen kann, dass so eine Scham, die von außen kommt, irgendwann auch in uns drin sitzt und dass man die gar nicht so easy los wird.
Ich dachte auch gerade noch an so Sprichwörter oder was manchmal so sozusagen so rumschwirrt als Beleidigungen oder ich jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier Beleidigungen sagen dürfen, aber ich sage sie einfach, aber ganz leise. Und zwar gibt es doch auch so diese sozusagen Aussprüche, dass Leute sowas sagen und eher so im so negativen, beleidigenden irgendwie so, ich fick dich oder wenn jemand sagen will, irgendwas ist ihm sozusagen Schlechtes widerfahren oder so, oh, ich wurde krass gefickt, so als wäre das was, also ein Negatives halt. Und da ist ja auch so eine Machtposition, ne? Also ficken als anderes Wort für Sex haben, wird da total negativ bewertet. Und da wieder dieses, ne, die Person, die, und ich benutze jetzt einfach mal das Wort fickt, ist die Person, die mehr Macht hat, die Schaden anrichten kann, die irgendwas Zerstörerisches vielleicht irgendwie in sich hat. Und die andere Person, die dann darunter leidet. Oder das ist dann halt was Negatives, wenn die Person, ne, aus diesen Sprüchen heraus gefickt wurde, dann ist sie eher die schwächere Person und sowas. Und ich glaube schon allein durch diese ja vielen kleinen Sprüche, die wir auch so im Alltag benutzen, die Personen hören, kann ein inneres unangenehmes Gefühl entstehen, so wie du Lotte gerade meintest. Und das ist gar nicht so einfach, das loszuwerden. Aber ich glaube, es ist ein erster Schritt auf jeden Fall, sich bewusst zu sein, was mag ich eigentlich, was gefällt mir und aha, ich habe die und die Gefühle dabei, ich tausche mich mit anderen darüber aus, ne? Also zum Beispiel hier eine Frage zu stellen, zu merken, ah, es gibt Menschen, die haben andere Vorstellungen dazu und diese vielen kleinen Schritte zu gehen, um hoffentlich irgendwann bei dem Gefühl anzukommen von, oh toll, ich habe eine Sache gefunden, die mir im Sexuellen gefällt und das ist in Ordnung. Das müssen nicht andere gut finden, aber ich finde es gut.
Ich hatte einen Gedanken noch, den traue ich mich gerade gar nicht zu sagen, weil du so abgeschlossen hast auf, das müssen andere nicht gut finden. Also müssen sie natürlich nicht. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man mit den Personen keinen Sex hat. Und ich hatte aber gerade die Ebene von, so ein vielleicht so ein bisschen Selbstbewusstseinsboost für das eigene Bedürfnis. Die Menschen, die zum Beispiel das super sexy und toll finden, mit Macht beim Sex irgendwie auch zu spielen, die freuen sich natürlich wahnsinnig, wenn sie ein Gegenüber finden, was Lust hat, Macht abzugeben, weil sonst funktioniert das ja gegenüberliegende Bedürfnis überhaupt nicht. Also das sich auch nochmal vor Augen zu halten. Also für viele Menschen ist es total irrelevant, was sie da zu deinen sexuellen Bedürfnissen denken. Es ist nur dann relevant, wenn du mit den Personen Sex hast. Und wenn die Person, mit der du Sex hast, also ich bleib mal bei diesem Machtding, daraus sexuelle Befriedigung zieht, dann freut sie sich total, wenn du sagst, ich ziehe große Befriedigung daraus, Macht abzugeben. Ich habe da richtig doll Freude daran. Und dann fügt sich das zusammen wie zwei hervorragende Puzzleteile.
We love Puzzleteile. Und wir hoffen, dass wir vielleicht in euren Köpfen, in euren Herzen sich ein paar Puzzleteile zusammengetan haben. Das ist doch eine hervorragende Überleitung zum Ende dieser Folge. Wir hoffen, dass wir vielleicht einige Puzzleteile in euren Köpfen, Herzen, wo auch immer zusammentun konnten oder vielleicht ein verlorenes Puzzleteil wiederfinden konnten und ihr könnt jetzt mit euren Gedanken, Gefühlen, Fragen, Antworten ein bisschen spielerisch rumpuzzeln und wir freuen uns, wenn ihr uns Fragen stellt. Ihr könnt ja auch noch Nachfragen stellen, sagen. Also mit der Antwort war ich jetzt nicht zufrieden. Ich frage jetzt nochmal. Das geht auch. Das dürft ihr natürlich auch machen.
Ich finde das eine richtig gute Ansage deinerseits, weil ich manchmal denke, die fragestellenden Personen, haben die jetzt in die Richtung die Antwort bekommen, wie sie sich das vorgestellt haben? Ich musste gerade nochmal an die Elternfrage vom Anfang denken, weil wir ja wirklich so wenig Einblick manchmal haben, was noch alles dahinter steckt. Also scheut euch überhaupt nicht, nochmal nachzufragen oder scheut euch nicht, ganz neue Fragen zu schicken. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
Habt eine wundervolle Zeit. Bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Tschüss.
eine Produktion von Haus 1.